Und jetzt Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Moin, moin. Ja, es ist einsam, es ist kalt, es hallt. Ich bin ganz allein im Wald. Es hat geknallt zwischen Rüdiger und mir. Wir hatten gestern einen kleinen Disput. Es ging um die Handhabung unseres Kick-Tipp-Spiels. Rüdiger hat sich geweigert, den Reminder zu schreiben. Und nein, das ist natürlich alles Quatsch. Rüdiger war auf Tour und hat sich quasi, ist verstimmt, oder beziehungsweise er ist entstimmt. Also er hat die Stimme verloren, kann heute nicht teilnehmen. Ich hätte versucht, mir einen anderen Gesprächspartner für heute Morgen zu finden, aber es ist jetzt 8.33 Uhr und wir kennen nur so Fucker, so berufstätige Fucker, die sich jetzt ihren Frühstücksapfel in die Tupperbox packen und zum Malochen gehen, während wir Freigeister hier in die Welt senden. Radio Piratensender, Powerplay, Brennerpass, Spieltag 13, wenn ich nicht irre. Ja, so muss ich das Ganze jetzt alleine bestreiten. Und aber ich betrachte das mal als Herausforderung und ihr vielleicht auch. Gut, gestern war Österreich-Wahl. 48,3% haben einen Rechtspopulisten gewählt. Gratuliere Österreich. Gratuliere auch den deutschen Medien, die alle ein großes Durchatmen mit einem großen Durchatmen titulieren. Nach dem Motto Rechtsruck in Europa abgewendet. Ich denke so 48,3%. Momentchen. Gratuliere auch an die italienische Bevölkerung, die Renzis Regierungsform überwiegend abgelehnt hat. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht viel über italienische Politik, aber wenn ich was weiß, dass Italiener generell noch weniger Bock auf Veränderungen haben als vielleicht alle anderen europäischen Völker. Und Renzi war eh immer so ein bisschen beäugt, weil er quasi ohne amtliche Wahl ins Amt gekommen ist und mit seinem angeschlagenen Standing über eine tiefgreifende Regierungsreform entscheiden zu lassen, vielleicht auch ein bisschen riskant zu dem Zeitpunkt. Wobei man sagen muss, dass ich glaube, weder die meisten von euch da draußen noch ich bis vor kurzem, geschweige denn die Italiener, wussten eigentlich, worum es wirklich geht. Bei diesen Verfassungsänderungen. Also es hat was mit Wahlrecht zu tun. Es gibt, was sehr kritisiert war, dass es so einen Siegerbonus gibt für Parteien, die über 40% kommen. Und dass es auch leichter ist, 5 Jahre durchzuregieren. Was natürlich jetzt, was man sagen muss, wenn jetzt bei der nächsten Wahl die Lega Nord, die unsere rechten Spezies da aus Italien, 5 Jahre an die Macht kämen, das käme denen ja wieder zu passe irgendwie. Egal. Was ist dazu passiert? Trump twittert, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, Trump twittert sich um Kopf und Kragen. Vielleicht sagt man eher, Trump twittert eigentlich alle anderen um Kopf und Kragen. Meine Frau hat gesagt, der Welt wäre viel geholfen, wenn Twitter einfach Trumps Account sperren würde. Ja. Und es gibt ja diesen Artikel, den schickt man sich auf Facebook, meine Verschwörungs- und Technik interessierten Freunde auf Facebook schicken einen Artikel rum, der ist tatsächlich nicht schlecht und ist auch gar nicht so, ist auch gar nicht so Aluhutmäßig. Inwiefern Big Data auch und Social Media und die Verknüpfung von Daten und Auswertung von Zielgruppen verantwortlich ist für den Trump-Wahlsieg. Es ist viel einfacher. Twitter ist schuld. Also ich glaube wirklich, wenn man Politik auf so 100 provokative 140 Zeichensätze reduziert, dann findet man tatsächlich leichter Gehör, als wenn die Leute sich eine Parlamentsdebatte oder eine Wahlsendung oder ein TV-Duell anschauen müssten. Insofern ein ganz fatales Medium, finde ich, in der heutigen Zeit für Politik. Und das gilt auch für die Herren Schäuble, Sigmar Gabriel und wer weiß, wer es alle nutzt. Ich habe jetzt gerade auch von Sigmar Gabriel gelesen, dass bei der Österreich-Bundespräsidentenwahl den Sieg der Vernunft nochmal proklamiert hat. Und ja, wie gesagt, 48,3% haben Hofer gewählt. Sieg der Vernunft geht anders, twitterte ich. Ne? Ich kann auch reduzieren auf ganz billige populistische Stammtischmeinungen. So, ein Flugzeug ist abgestürzt mit den Spielern des brasilianischen Clubs Associação oder so ähnlich, Chapecoense aus der Stadt Chapeco. Und 22 Spieler sind tot. Das ist im Prinzip die ganze Mannschaft bis auf drei. Und die waren auf dem Weg zum Endspiel des Südamerika-Cups in Kolumbien, wenn ich mich nicht irre. Und da ganz unironisch, das ist wirklich furchtbar. Und auch wenn es jeden Tag Horrormeldungen aus Aleppo gibt, die da zum Beispiel auch lauten, Rebellion rentiert sich nicht. 100 Millionen Tote sind vielleicht sinnlos aufgerieben worden. Weiß ich nicht, dann ist es trotzdem irgendwie eine sehr unschöne Sache für irgendwie Leute, die ihren Eskapismus ja im Fußball finden und in ihrem Verein und dadurch sich ja auch berechtigterweise, jetzt will ich sagen, dass man sich dann als Volks, dass man sich da, weil man Fußball guckt, soll man sich nicht von der Inhalt, dem Inhalt von Volksabstimmungen fernhalten. Aber wie gesagt, das ist ein Fußball und deshalb podcasten wir auch darüber, ist auch eine berechtigte Form von Eskapismus. Ich nehme an, Rüdiger, wir nutzen sie ja genauso und wenn deine ganze Fußballmannschaft mit einem Handstreich quasi aus dem Leben scheidet, dann ist das, das hat einen sehr, ja, einen sehr unangenehmen Beigeschmack. Dann, was ist auch noch? Es gab den Skandal Football Leaks oder wie kann man sagen, Ronanösil-Minugate oder sagen wir mal Ronösil-Gate, wo man herausgefunden hat, Spiegel hat eine große Reportage im Heft, dass, was da so mit Offshore-Konten, Steuerbetrug und so bei den Herren Ronaldo, Özil, aber auch Mourinho getrieben wird. Und da hätte eigentlich Rüdiger einen genaueren Bericht abgeben sollen, weil der hat den Spiegel sich gekauft und wollte ihn mir noch leihen, beziehungsweise ein Zeugnis dessen ablegen, was er da gelesen hat, aber er ist ja nicht hier. Insofern kann ich das auch nur auf einen Kurzkommentar zusammenfassen. Not cool, die Herren Ronaldo und Özil. Not cool. Vor allem deshalb nicht cool, weil es geht ja letztlich darum, hier mal 8 Millionen hier wegzustecken und hier da mal noch ein paar Millionchen an die Briefkastenfirma zu überweisen. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Ist es denn notwendig für solche Leute? Ist es notwendig, sein Geld zu verstecken und so zu hamstern? Ist es notwendig? Das ist ein bisschen wie diese Frau, von der mir mein Kumpel Sebi erzählt hat, die wirklich einen sehr gut bezahlten Job hat und die aber ganz viel Ablöse für Sachen will, die viel weniger wert sind für die neue Wohnung. Und ohne jetzt da jemand zu diffamieren, auch da muss ich mich fragen, ist es in dem Fall wirklich notwendig? Ist es notwendig, so auf sein Geld zu achten, wenn man eigentlich viel genug davon hat? Ganz simple Fragestellung, vielleicht auch ein bisschen stammtischmäßig, aber ich will es gar nicht so demagogisch formulieren. Ich finde, das ist so darüber denke ich nach. Ich meine, ich war noch nie in der Situation, viel Geld zu haben und ich weiß nicht, ob ich in der Situation jemals sein werde. Kauft Rosalie, jetzt kauft es. Dümmer Verlag, 20 Euro. Und schreibt ganz viele Amazon-Kritiken, positive. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, dass wenn ich jemals in der Situation bin, ich hoffe nicht, dass ich dann auch in diese Paranoia verfall, es könnten schlechte Zeiten kommen und ich werde irgendwann kein Geld mehr haben und versuche alles beiseite zu schaffen. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Wenn man mal irgendwie im Jahr 14 Millionen verdient als Fußballer, dann ist es doch wurscht, ob schlechte Zeiten kommen, weil dann reicht ja ein Berufsjahr reicht ja eigentlich, um dem vorzubeugen. Ich weiß es auch nicht. Not cool. Auch not cool ist, ich habe einen Trailer gesehen, ich war im Kino. Ach ja, genau, ich habe diesen Harry Potter Sequel gesehen und da habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich da einen der schlimmsten Trailer gesehen habe, den ich also wirklich meiner Trailer-Karriere, muss man sagen. Vier gegen die Bank, angeblich ein Film von Wolfgang Petersen, ich kann es kaum glauben, aber es stand da, mit Jan-Josef Liefers, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, der übrigens jetzt auch singt, habe ich gesehen, und Bulli Herbig als Bankräuber-Quartett. Und es ist, wenn man davon ausgeht, dass Trailer die Highlights von einem Film zeigen, dann muss ich sagen, meine Herren, dann möchte ich, oder auch die besten Gags in so einem Komödienfall, dann möchte ich diesen ganzen Film, möchte ich nicht sehen. Schlimm. So, dann was für weil ich habe ja ein Buch geschrieben, Rosalie handelt ja auch von meiner Heimat in Niederbayern, aber ich habe auch viele formative Jahre meines Lebens in Regensburg verbracht und es gibt jetzt eine Stadthymne für Regensburg von Sabine Sachse und Christian Hanecker, die heißt Regensburg und die ist so wunderbar, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier ist quasi ein Lied aus meiner ehemaligen Heimat, das ist von und für dich, Regensburg, go for it! Sollen zum Flanieren ein, noch nicht vorbei. Natürlich sind die besten Clubs, Single Hauptstadt ist ein Genuss. Fern wie schwind, wenn man die große Liebe findet. Du bist meine Heimat, Regensburg, du bist meine Stadt. Sommer wie im Winter, mein Lebensgefühl, das ich mag. Regensburg, du bist meine Heimat, Regensburg, du bist meine Stadt. Dom die Donau grüßt, Herzen spürt, muss man singen, wieder stehen. Verheubenei. Ja, das muss reichen. Ich heiße gerne Verheubenei. Mein Kumpel Sebi, der hat mir auch eine SMS geschickt am Wochenende und hat zwar gesagt, den Kicker, den schreibt wohl ein Oberpfälzer. Und zwar, da war es, glaube ich, in der 85. Minute zwischen RB Leipzig und Schalke, da hieß es, jemand fälscht den Ball ab mit Ö. Und dazu muss man wissen, dass der oberpfälzische Dialekt quasi aus dem Satz, ich hole gelbes Geld im Keller, machen würde, ich hole gelbes Geld im Keller. Es ist öllastig. Und mein liebstes Beispiel dafür ist immer Forelle, ne, den Fisch, heißt im Niederbayerischen Forein und im Oberpfälzischen Forellen. Forellen. Und und da muss ich sagen, in dem Heimatlied kommt mir zu wenig Öl vor. Es ist also wirklich gar nicht heimatlich. Zudem habe ich gestern, meine Mama ist gerade zu Gast und die hat sich gestern einen Krimi angeschaut, einen Regensburg-Krimi. Da war irgendwie Anke Engelke dabei, ich glaube, es war eine Wiederholung. Und jede Menge Leute, die keinen Deut Forellen sagen, geschweige denn überhaupt irgendeinen Akzent haben. Und das Einzige, was darauf hinwies, dass der Regensburg-Krimi ein Regensburg-Krimi ist, ist, dass man hin und wieder die steinerne Brücke oder den Dom im Hintergrund sehen konnte. Finde ich eigentlich auch ganz schrecklich, weil ich meine, in amerikanischen Filmen, TV-Serien, Krimis, weiß der Geier was, da ist immer klar, wenn es in Boston spielt, dann haben die Leute einen Boston-Akzent, in New York klingen sie anders als in L.A. und im Süden sowieso. Und das ist ein Lokalkolorit, den wollen die Leute auch, der ist interessant, das sind halt Milieus, die gezeigt werden, die machen es halt auch echt. Und wenn man dann Regensburg-Krimi dreht, nur damit der Dom im Hintergrund ist, dann kann man es auch lassen. Dann kann man sich die Fahrkosten auch sparen und dreht es halt dann einfach in Mainz. Und da gibt es auch irgendwas, gibt es auch eine Gasse, die aussieht. Oder in Wiesbaden gibt es auch eine Gasse, die aussieht, als wäre es in Regensburg. Und Tatort habe ich so ein bisschen nebenbei auch geguckt mit meiner Mama. Und auch da muss ich sagen, das war horrendous. Gucke ich ja eigentlich auch sehr selten, außer die Münchner sind dran oder irgendwie so ein abgefahrener Gehirntumor, Tukur, Tatort. Da fiel mir vor allem auf, dass bei diesem Tatort Dialoge und Drehbuch genauso beschissen waren wie immer, aber so viel Trara, so viel visuelles Trara drum gemacht wurde, dass es vielleicht für andere Leute drüber weggetäuscht hatte. Ich finde, es in dem Fall hat es noch mehr betont, die Emphase war noch mehr drauf, wie scheiße alles ist. Das ist sowieso, was Tatorte gern machen. Sie sind so modern und üben sich so in gerade visuellen Innovationen und denken, es schreiben aber, glaube ich, seit 50 Jahren dieselben Idioten die Drehbücher. Und letztlich durch diesen Firlefanz weist man eigentlich noch mehr auf die Schwächen hin von so einem Tatort, finde ich. Aber ich bin jetzt auch kein Experte. Ich spreche so ein bisschen aus so einem Westentaschenkritiker, der gestern kurz mal reingeschaut hat. Gut, jetzt zum Fußball. Barca Real. Barca konnte nicht rankommen an Real. Ich glaube, es sind immer noch 6 Punkte hinten. 1-1 ging es aus im Clásico. Und Suarez ging in Führung und Ramos hat dann ausgeglichen und damit Real die Tabellenspitze behalten. Internationaler Fußball, legendäre Niederlage von Klopp. Die haben, glaube ich, 3-1 gegen Bournemouth geführt und haben dann aber noch 4-3 verloren. Und jetzt wird Karius hat da wohl Fehler gemacht. Und jetzt wird gefragt, ob Karius überhaupt Premier League tauglich ist. Wobei ich aber sagen muss, zumindest in den deutschen Medien hieß es vor 2 Wochen noch Karius absoluter Glücksgriff für Klopp. Klopp hat das Ganze sehr cool gesehen und hat gesagt, okay, das Spiel haben sie hergeschenkt, sie haben aufgehört, Fußball zu spielen. Aber darin kann auch eine Lektion stecken und letztlich sind sie, Chelsea war ja sowieso vorne, sie hätten nur, Tuchfühlung halten können. Und es ist nichts verloren und nichts gewonnen. Zur Winterpause steigt keiner ab, wird keiner Meister. Insofern, alles easy. Und finde ich eine humane und gute Reaktion drauf. Weil so ein Spiel passiert tatsächlich, glaube ich, nicht mehr so schnell. So, Rüdiger Rudolf hat in seiner Abwesenheit, glänzt durch Abwesenheit, hat mir aber auf seine ihm einzigartige Weise zu kommunizieren. Ich glaube, ich hatte jetzt wieder ein Smartphone seinen Breakdown des Spieltags geschickt. Und zwar erst, ich meine, er benutzt Evernote, ne? So viel kann ich gleich mal sagen. Er hat auch wieder ein Smartphone, glaube ich. Er hat es nicht geschafft, mir diese Notizen per Mail zu schicken. Er hat es erst per Evernote gemacht, wo ich nicht angemeldet bin. Und dann hat er es immerhin geschafft, es in eine SMS zu kopieren oder so. Aber da immer noch, Rüdiger. Und, aber vielleicht ist Evernote, wie gesagt, nicht in der Lage, mit seinen Notizen in puren Mails zu speichern. Und dann würde ich vom Kauf zumindest mal abraten. Egal. So, meine Damen und Herren, für euch in Abwesenheit meines lieben Kollegen Rüdiger Rudolfs. Rüdiger Rudolf breaks it down without being anwesend. Ich versuche es mal in Rüdiger Rudolfs Duktus zu sprechen. Am Sonntagabend entdecken die Fuggerburger, oh no, zusammen mit der Eintracht die Freuden einer ausgeglichenen Zwietracht. 1-1. In der zweiten Liga trennen sich Darmstadt und der HSV 0-2. Jetzt check ich's erst. Not bad, my friend. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber vielleicht bald einen Herbstmeister. Leipzig gegen Schalke 2-1. Dortmund losgelöst, Gladbach in Auflösung 4-1. Die Angst der Werkself vor dem Elfmeter, das macht er gerne, lässt Freiburg und Bayer Leverkusen die Punkte teilen, 1-1. In die Provinz verbannte Autostadt Söldner zeigen sich nach einer 2-3 Niederlage gegen die Hertha desperat wie durch den Fleischwolfsburg gedraxelt. Nice, ich mag's, wenn man's übertreibt mit den Wortspielen und auch in Klammern noch eins hinzufügt und einfach nicht aufhören kann, lustig zu sein. Das gefällt mir gut. Das ist auch mein Verständnis von Humor. So, Nuri zeigt dem Walpurgi, wo der Bartels den Most holt. Auch das, glaube ich, ein Rüdiger Klassiker, wenn es um Tim Bartels geht. 2-1 für Werder gegen Ingolstadt. Drecksack Sandra Wagner. Ich weiß nicht, ob er absichtlich Sandra geschrieben hat, aber ich find's gut. Drecksack Sandra Wagner trägt zum total übertriebenen 4-0 gegen Köln mehr als nur ein Schärflein bei. Die Bayern fügen sich erfolgreich ein in ihre Interimsrolle als Bullenfänger und besorgen es den Mainzern 3-1. Sehr gut, Rüdiger, und vor allem auch insofern ganz amüsant, weil die Bayern ja selbst als die Bullen galten. Magirus Deutz, ihr Sponsor, die Bullen. Ne? So bin ich quasi aufgewachsen als Bayern-Fan mit Magirus Deutz-Trikots und die Bayern hießen die Bullen. Doch nicht nur die Tabellenführer, sondern auch die Bullen sind jetzt andere. Und wir können fangen mit meinen Anmerkungen zum Bayern-Spiel. Ich dachte eigentlich, ich bin hier nach 10 Minuten durch, aber wir Podcast schon 20 Minuten. Ganz kurz zum Bayern-Spiel. Mainz-Bayern. Erstmal hat Córdoba die Bayern Abwehr ganz, ganz alt aussehen lassen. Das passiert ja scheinbar öfter, das ist ja auch beim Dortmund-Spiel passiert, dass man so nicht ganz auf der Konzentrationshöhe ist zu Beginn des Spiels. Dann hat aber Bayern super reagiert, und zwar eine ganze Halbzeit lang. Dann hat der Sky-Kommentator, Das ist so peinlich, weil ich hatte mir nämlich notiert, der Schweinchen-Kommentator, das ist natürlich totale Frechheit, ist den so zu nennen, aber das war nur so ein Hinweis für mich, weil mir der Name gerade nicht einfiel. Und jetzt fällt er mir schon wieder nicht ein, der Name. Vielleicht am Ende dieses Beitrags. Wie heißt denn der Sky-Kommentator, der... Eigentlich muss ich jetzt wirklich den Namen googeln, weil der hat sich... Ich habe mich ein bisschen über ihn lustig gemacht, weil er halt so ein Power-Kommentator ist und auch so ein Wortspiel Hero auch für uns sein will. Und aber er hat wirklich, er wird immer besser. Wolf Fuß heißt er, jetzt habe ich es. Wolf Fuß, er wird tatsächlich besser, finde ich, und er wird entspannter und gibt nicht mehr so viele Fucks, wie er schon mal hat, und das macht ihn besser. Er hat zum Beispiel gesagt, nach 8 Minuten stand es ja, glaube ich, irgendwie 1-1 oder so, und dann meinte er so, 8 Minuten gespielt, die Hot-Button-Runde. Das ist natürlich ein sehr antiquierter Fußballvergleich aus der Zeit von Gameshows, aber gefiel mir ganz, ganz gut. Bayern verliert nach wie vor sehr leicht den Ball. In dem Fall haben sie ihn aber auch sehr schnell wieder gewonnen. Aber so viele Ballverluste gab es unter Pep nicht. Also ich würde mal sagen, es gab 2% der Ballverluste von jetzt gab es unter Pep. Es ist schon alles noch sehr disziplinlos im Vergleich zu Pep, aber ich bin ehrlich gesagt auch jetzt dazu übergegangen, mich nicht wirklich zu beschweren über Bayern, selbst wenn sie jetzt irgendwie Leipzig nicht einholen am 21. Dezember, wenn sie dann gegen die spielen oder beziehungsweise überholen, weil irgendwie, 4 Meisterschaften gewonnen, man sollte als Bayern-Fan auch mal zufrieden sein, und dann läuft ein paar Spiele nicht gut und dann ist man, dann ist der Bayern-Fan ist er so verzweifelt, dass er gleich Uli Hoeneß als Retter hochjubeln muss und feiern und mit Sprechchören Heil Uli. Ich weiß nicht. Komm Leute, dann lassen wir es halt mal. Dann werden wir nicht Meister und vielleicht scheiden wir in der Champions League auch schon mal im Achtelfinale aus oder so. Das ist doch egal. Das Narrativ ist doch das, was als Fans uns interessiert. Wenn wir irgendwie wirklich mal eine Saison schlecht abschneiden oder irgendwas passiert oder Trainer rauswürfe oder so und dann kommt man zurück und dann macht man eine starke Meisterschaft und dann passiert wieder was in der Champions League. Das sind doch die Momente nach dem Finale daheim, wo wir alle so unten waren, wie es untiger nicht mehr geht, und dann das Triple holen und unter dem scheidenden Heinkes, das sind doch die Momente. Jetzt zum 5. Mal Meister werden, gebe ich doch einen Pups drauf, wirklich. Das ist auch eigentlich auch sehr demagogisch jetzt von mir. Egal, auf jeden Fall stört es mich nicht. Und zwar, also ich habe wirklich deutlich Fortschritte erkannt, aber es hat natürlich auch wieder Robberie gespielt, was aber meine alte These, dass ist einfach nicht zu entkräften, dass der Verein an den beiden hängt. Präzise waren sie sowieso wieder mal nicht, aber schnell und lustig waren sie. Sie hatten ausgesehen, als hätten sie Spaß da vorne im 16er und würden Sachen ausprobieren. Deutlichster Beweis ist Flanke Müller, Kopfball Robben. Das ist sehr experimentell. Überhaupt Müller hat auch ganz gut in die Spur gefunden durch den Positionswechsel. Martinez, ne, hat wieder so ein dubioses Handspiel eigentlich gemacht, aber ich habe aufgeschrieben, Martinez macht noch viel Unsinn, mit dem noch meine ich, dass er ihn vielleicht bald abstellt, aber er übernimmt wieder Verantwortung, wie in den guten alten Tagen, als er mit Schweinsteiger auf der Doppel-6 gespielt hat. Ist ja eh einer meiner Lieblingsspieler. Und was man Bayern aber noch vielleicht empfehlen könnte, es ist ja furchtbar langweilig, mal eine Zeit lang den Ball laufen zu lassen, aber wenn man auch jetzt eine Mannschaft hat wie Mainz, die so dringend gewinnen will, dann ist das erstens mal so ein bisschen so ein Dealbreaker für das Gegenpressing, das kann man damit schon unterbinden, und man kann die auch so ein bisschen sich kaputt laufen lassen. Wenn die eh unbedingt gewinnen wollen und unbedingt den Ball haben, dann kann man so eine Mannschaft auch mal sich selbst aufreiben lassen. Das konnten sie unter Pep eigentlich ganz gut. Da lassen sie sich jetzt auch zu sehr von Angriffen verunsichern. Eine Zeit lang, kurz mal haben sie es im Spiel gemacht, und dann hat man auch gleich gemerkt, dass sie dadurch ein bisschen mehr Kontrolle und Selbstbewusstsein bekommen haben. Jetzt kriege ich wieder wie jemand vom Sky 90 oder Doppelpass-Stammtisch. Dann Leipzig-Schalke. Besonders im Fokus, Schiedsrichter Bastian Dankert, muss er jetzt sogar um seinen Job bangen, stand auf Bild.de. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist er im Nebenberuf Vielleicht unterhält er im Nebenberuf eine Eisdiele in Italien oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber um den Job als Schiedsrichter, falls das gemeint wäre, warum soll er um den Bagen müssen? Weil er sich falsch entschieden hat, was pro Spieltag ungefähr 14 Mal passiert. Weiß ich nicht. Natürlich war es eine Schwalbe. Ich habe es mir genau angeschaut. Und Rangnick sagt auch nicht, es war keine Schwalbe. So wie im demagogischen Überschriften unterstellt wird, er sagt, es war keine Schwalbe. Nein, Scherz beiseite, Rangnick sagt, der Werner, der hätte sich hat quasi vorher schon hinfallen lassen, hätte können, in den Syntaxverschleiß irgendwie. Und in der Situation war es natürlich kein Foul, aber er ist auch nicht absichtlich gestürzt. Letztlich versucht er das Ganze zu erklären, gibt aber natürlich zu, dass es kein Foul ist. Das heißt, wenn man ihm jetzt in der Überschrift unterstellt, Rangnick sagt, es wäre keine Schwalbe, dann sieht es so aus, als würde er seinem eigenen Spieler widersprechen und würde quasi eine Tatsache, die vor den Augen der Weltöffentlichkeit festgehalten wurde, leugnen. Aber so ist es nicht. Und ansonsten muss ich nur sagen, Videobeweis, anyone? Haben wir Lust? Hab's jetzt Lust auf einen Videobeweis? Ich hätte auch gerne mal einen Videobeweis. Ja, ich weiß nicht. Würde dann jetzt doch langsam mal Zeit werden. Er wird ja eh gerade geprüft, aber ich habe jetzt auch schon mal erklärt, wie es funktioniert. Da wird quasi in manchen ausgewählten Spielen wird schon im Hintergrund Video bewiesen, aber man kriegt im Vordergrund nichts mit. Würde mich mal interessieren, ob das Spiel darunter fiel. Und wie so die spontane Entscheidung des 18. Offiziellen da oben in seinem Glas, in seiner Videokabine oder was auch immer da im Regieraum, wie auch immer das aussieht. Ich weiß nicht, vielleicht, ich stelle mir das dann so vor, dass sie so wie in diesem Sky-Regieraum, der öfter gezeigt wird bei Sky-Berichterstattung, dass sie dann so gelangweilt Kaffee trinken und so, guck mal, die Kamera ist auf uns, leck wieder am Arsch. Vielleicht kein schlechter Job, so Videobeweiser zu sein. Ansonsten zum Spiel, Schalke hatte ich zugetraut, Leipzig aufzuhalten mit einem Unentschieden und nicht zu Unrecht zugetraut, aber die Duselbullen haben wir jetzt, ne? Hier die Dusel-Leipziger haben das Bayern-Dusel jetzt übernommen. Und da wird es natürlich gefährlich, wenn andere Mannschaften das uns angestammte Glücksmoment plötzlich auf ihrer Seite wissen. Dann herrscht natürlich Alarmstufe Red, Code Red Bull. Ja, der war sehr konstruiert. Sehr konstruiert war auch der Elfmeter, den Chicharito versuchte, gegen Freiburg zu schießen. Und zwar hat er ihn so konstruiert, dass er davon ausging, dass der Torwart sich in Lichtgeschwindigkeit so weit auf die linke oder rechte Seite wirft, dass er nicht mehr im genügsamen Spaziertempo zurück zur Mitte geht und den Ball mit dem kleinen C stoppt. Denn so ungefähr war der geschossen. Also es ist ja eh so, dass Leverkusen mit den Elfern in letzter Zeit nicht so wirklich ein glückliches Füßchen hat. Man könnte auch sagen, mindestens 6 Punkte durch verschossene Elfer liegen gelassen. Aber generell eh nicht so ganz alles in Butter. Kampel ist verletzt, lange bis mindestens Mitte Januar. Wobei ja vielleicht gerade über die Winterpause, aber es sind ja doch ein paar Spielchen. Also wie gesagt, Elferbilanz ist mega mies bei Leverkusen. Freiburg hat er jetzt aber auch nicht wirklich so großartig, hatte ich eine Sternstunde. Schmidt war natürlich wieder mal schnell dabei, sofort Chicharito für die Niederlage zu verantwortlich machen im Interview. Aber das kennen wir ja schon. Hat er neulich auch bei Leno gemacht, als der den Flatterball da nicht gehalten hat von Risse. Also Schmidt ist quasi auf Schadensbegrenzung aus, weil er vielleicht auch weiß, dass er... Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass mit Schmidt, das geht nicht mehr so lange gut. Also man hat selten in den letzten Jahren hat man Leverkusen so hohe Bundesliga-Platzierungen und der eine oder andere Paldada, glaube ich, hat ihn sogar die Chancen auf die Meisterschaft prognostiziert. Selten wurde Leverkusen so viel Favoritenpotenzial eingeräumt und selten war der Kader so gut und selten wurde so wenig draus gemacht. Werder Ingolstadt, was habe ich da noch notiert? Wahnsinnskombi von Kruse und Bartels zum. Also eigentlich von Drobny, Kruse, Bartels. Drobny, Bartels, Kruse, so ist die Reihenfolge. Ansonsten aber auch nicht unbedingt. Weiß nicht, Werder. Also ich finde Nuri nach wie vor nicht in der richtigen, so einer prekären Situation. Und zwar hat sein Hals ein bisschen aus der Schlinge gezogen und Ingolstadt hat auch nicht besonders gut gespielt. Und ich glaube aber trotzdem, dass Nuri nicht der Richtige ist, um diese Abwehr zu stabilisieren nach ungefähr 430 Jahren ohne stabile Abwehr. Das wäre mal nötig jetzt auch für den Abstiegskampf. Nur so Kampfspiele, wo man so um ein Haar noch als Sieger vom Platz geht, das wird Werder nicht retten. Das riecht streng nach Relegation für mich. Finn Bartels ist ein schöner Mann übrigens, wollte ich nur gesagt haben. Wolfsburg-Hertha, da muss man sagen, dass Eswein zu holen, Eswein spielen zu lassen, so wie Eswein eingesetzt wird, ist wirklich eine irre Idee und zahlt sich voll aus für Dardai. Dann haben wir natürlich bei Wolfsburg Fans pfeifen Draxler aus. Und Draxler sagt, es ist absolut berechtigt. Auch, dass er von der Bank kommt, ist sportlich absolut nachvollziehbar. Und übrigens, er geht auf jeden Fall Ende der Saison. Bei Wolfsburg ist es gerade so, dass ich mich frage, also erstmal Ismail, das wird wohl nichts bleiben. Also der wird vom Interims zum Festtrainer, wieder zum Interimstrainer und dann rausfliegen. Und bei Wolfsburg frage ich mich momentan, da hilft, glaube ich, wirklich nur noch die Winterpause. Sich irgendwie in die Winterpause retten. Weil ich glaube, das ist nicht mehr zu retten, dieses Konstrukt. Ich glaube, das ist, da ist, wie sagt man denn, der Scheiß ist so abhanden gekommen, den finden die nicht wieder in angemessener Zeit vor der Winterpause. Ich glaube, das war's. Also da kann man wirklich noch, wie es bei beiden immer heißt, das beste Trainingslager der Welt im Winter absolvieren. Und vielleicht ändert sich dann was. Und vielleicht schmeißt man wieder die Hälfte des Spiels raus und kauft neu, wie man es halt so macht. Als Reflex bei einem Verein, der sich leisten kann. Reflex, ja. Hoffenheim-Köln. Hoffenheim-Köln? Was rede ich denn eigentlich? Hat Rüdiger eigentlich, sag mal, jetzt muss ich wirklich mal gucken, hat Rüdiger nicht vorher behauptet, natürlich war es Hoffenheim-Köln, hat Rüdiger nicht vorher behauptet, Köln hätte gegen die Lilien verloren? 4-0. Ich glaube, da hat er sich, ich muss mal nochmal den Downbreak schauen, ich glaube, da hat er sich von Sandra Wagner hat er sich da irreführen lassen. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, Köln. Wo ist es denn? Da hat man losgelöst. Nee. Ich habe mich irritieren lassen. Er hat einfach Hoffenheim nicht erwähnt. Nee, stimmt. Genau. Eigentlich nominell fast ein Spitzenspiel zwischen Hoffenheim und Köln und letztlich aber das passiert, was ich eh schon gesagt habe, Köln hat jetzt nicht so schlecht gespielt, dass sie wirklich 4-0 hätten verlieren müssen, aber Köln stagniert und weiter nach oben geht's nicht für die und Hoffenheim ist letztlich doch der ein Ticken bessere Verein nochmal, auch was die Spieler betrifft. Mir ist auch aufgefallen, dass ich Köln so ein bisschen so hochgejubelt habe in letzter Zeit, ohne mich genau damit zu beschäftigen, wer da eigentlich spielt und warum. Ich habe nur noch auf Modest geguckt irgendwie. Friedl Rausch, Zoller, dieser Junge da, dieser Hartl. Tolle Spieler. Hilft jetzt nichts nach der Niederlage, wenn ich das sage. Aber, Risse verletzt. Sehr traurig für die gesamte Liga. In Hoffenheim gab es einen. Ja, da fiel mir kein wirkliches Wortspiel ein. Ich wollte was mit Uterus sagen, aber das in Utero, Nirvana-Titel, aber fiel nichts ein. Ein Ut-Festival. Und Sandra Wagner, das ist again. Und muss auch sagen, Sandra Wagner, eigentlich der perfekte Transfer für Hoffenheim und ihn auch selbst. Man hätte, glaube ich, auch ins Ausland gehen können oder vielleicht als Ersatzstimme bei Bayern. Hätte ich natürlich gern gesehen, Interesse habe, aber eigentlich schon Stammspieler, eine Mannschaft, die es wirklich im Aufwind ist, die ihn brauchen kann. Und die auch so ein bisschen seine Dreistigkeit verträgt, was dem Spiel auch gut tut. Also super Entscheidung auch für ihn, von ihm und für ihn nach Hoffenheim zu gehen. So, dann haben wir das Borussico, wie ich auf Sky gehört habe, kannte ich noch nicht den Begriff, das Borussico zwischen Gladbach und Dortmund. Da muss ich sagen, im Vorfeld fand ich das Theater um Tuchels Kritik lächerlich. Ich meine, die Mannschaft hat mies gespielt, der Mann war sauer nach dem Spiel und hat gesagt, Defizite an allen Stationen. Und dafür wurde er kritisiert, aber ich meine, es ist nicht sein Job zu sagen, wenn die Mannschaft scheiße spielt. Ich meine, er hat es ja in der Öffentlichkeit natürlich, er hat es vielleicht ein bisschen zu scharf formuliert, das kann man auch sagen, aber da gleich eine Vereinskrise heraufzubeschwören, ist natürlich etwas kurz gedacht und ist, wir sagen ja nicht Lügenpresse, weil die Presse ja nicht lügt und wir sind ja absolut pro Presse, aber unser Begriff ist ja die hämische Presse. Ne? Gladbach, ja. Gladbach. André Schubert sieht eigentlich aus wie der Wrestler Christopher Daniels. Das habe ich mir notiert. Ist für euch jetzt vielleicht nicht so interessant, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Aubameyang, glaube ich, hat jetzt wie viel Saisontore? 14, 15? In a league of his own. Weiß nicht, das mit Borussia Gladbach geht auch nicht mehr so lange gut und Schubert und Dortmund löst sich immer wieder so von seinen Dilemmas, aber fällt dann auch bald wieder rein. Also das bleibt noch abzuwarten, ob es bei Dortmund da so einen Aufwind gibt. Momentan muss man wirklich sagen, dass selbst Frankfurt hätte ja Dortmund abhängen können. So richtig hätten sie nicht unentschieden gespielt. Was habe ich denn noch notiert? Das Hamburg-Spiel, bei dem Hamburg-Spiel ist genau das passiert, was ich prophezeit habe, und zwar, dass Hamburg das Spiel gewinnen wird. Ja, so gut bin ich. Das ist, glaube ich, mein einziger richtiger Kick-Tipp der letzten Monate. Ich bin da Platz 40 von 40 noch aktiv Tippenden. Und ich glaube jetzt auch, das habe ich auch schon zu Rüdiger gesagt, dass Gisdol die Mannschaft jetzt, dass er weiß, wen er spielen lassen muss, wie er spielen lassen muss. Und ich glaube, da passiert jetzt was. Also Abstieg wird's nicht. Aber die Leute, die aufs Derby gehofft haben zwischen Pauli und Hamburg, denen kann es eh egal sein, weil Pauli steigt ja ab und dann wäre ja Hamburg in der zweiten und Pauli in der dritten Liga. Ist eh egal. Also ich glaube nicht, dass Hamburg absteigt. Ich glaube, die kriegen eine Kurve. Bis Europa League wird es nicht ganz reichen. Das wird ein bisschen eng. Aber sie spielen jetzt auf jeden Fall robuster und probieren gar nicht mehr erst so zu spielen wie ein Erstligist, sondern spielen jetzt wie ein Aufsteiger. Und wenn das Gisdols Verdienst ist, dann möchte ich meine Unkenrufe über ihn zurücknehmen, denn dann könnte ich es auf jeden Fall packen. Was habe ich gelesen? Beim KSC geht der Manager oral. Wer kommt jetzt? Anal? Oh Gott, das ist zu schlecht. Nee, ich muss mich noch über die Werbung des Mokka, wir schimpfen ja hier gerne über den Mokka X, den Mokka selbst, Opel Mokka habe ich ja selbst schon gefahren und getestet für euch, vor anderthalb Jahren in Frankreich Urlaub. Der Mokka X, da habe ich jetzt eine Werbung gesehen, da ist sitzt irgendein Honk sitzt hinter der Hupe und viel besser aussehender Kumpel sitzt neben ihm und da kommen irgendwie Frauen auf ihn zu und sagen sowas wie, hey du, hey Player oder irgend sowas. Und man stellt da tatsächlich fest, es liegt an dem wahnsinnig geilen orange-braunfarbenen Auto, dass Frauen jetzt auf ihn zukommen. Und ich finde, weiß nicht, mit der Werbekampagne heute noch Autos verkaufen zu wollen, dass die Chicks dig that car, um den alten Batman-Spruch, glaube ich, Batman Forever oder dieser Batman Val Kilmer, Batman war es, Chicks love the car. Weiß nicht, das kommt mir anachronistisch bis einfach scheißblöd vor, so Werbung zu machen. Okay, ich habe sicher noch Spiele vergessen, aber dann habe ich sie nicht gesehen oder mir waren sie einfach scheißegal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, wer es bislang auch ohne Rüdiger ausgehalten hat. Ratet uns, bewertet uns gut, liked uns auf iTunes. Die Qualität dieses Podcasts ist sehr stark von meinem Co-Kommentar Rüdiger Rudolf abhängig. Aber wenn er heute nicht da ist, ist er nicht da. Und natürlich gibt's nur eine passende Art, sich zu verabschieden. Heute, was ich aber gerade nicht kann, weil das Internet nicht funktioniert hier bei mir im Büro. Gut. Dann muss ich es quasi händisch machen, mündlich. Regensburg, du bist meine Heimat. Regensburg, du bist meine Stadt. Servus.
Das war Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.